Im Februar, da war es wohl, da hat unser Verteidigungsminister Boris Pistorius gesagt, dass Deutschland wieder kriegstüchtig werden müsse. Und diese Äußerung hat dann doch für ganz viel Aufregung gesorgt. Manche sahen Deutschland schon fast aktiv im Krieg. Und Boris Pistorius hat dann in einem folgenden Interview geantwortet: Ich verstehe, dass sich Menschen an dem Wort kriegstüchtig stören. Das ist aber gewollt, denn Klarheit in der Beschreibung einer Gefahrenlage ist die Grundvoraussetzung dafür, sich dafür wappnen zu können, sagte Pistorius dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Es gebe keinerlei Spielraum, deutsche Kriegstüchtigkeit als Vorbereitung für einen Angriffskrieg misszuverstehen. Nun hat mir der Verteidigungsminister damit eine total steile Vorlage geliefert. Ich möchte nämlich in den folgenden Sonntagen über die geistliche Waffenrüstung sprechen. Und ich bin selber gespannt. Also ihr müsst jetzt nicht denken, dass ich hier stehe und schon ein Riesenreservoir an Sachen habe, die ich hier dann alle auspacke. Ich bin total gespannt, was Gott uns sagen möchte. Da geht es ja sehr eindrücklich darum, dass Christen gewappnet, in gewissermaßen also auch kriegstüchtig sein müssen. Und wenn ich das so sage, will ich eben auch, wie der Herr Pistorius, ein wenig stören und aufwecken. Dabei ist ja völlig klar, es geht um einen geistlichen Kampf. Er richtet sich nicht gegen Menschen. Er geschieht mit völlig anderen Mitteln als bei tagesaktuellen kriegerischen Auseinandersetzungen. Nun, geistlicher Kampf ist ja nicht unbedingt so ein zentrales christliches Thema bei uns. Und doch gibt es dieses Thema und es ist sogar wichtig. Aber Kampf ist eben doch so ein bisschen unbequem, anstrengend, möglicherweise auch sehr angstbesetzt. Christen verdrängen das gerne. Glaube soll doch Spaß machen, uns Ruhe schenken. Irgendwie ist es so, wir hatten vorhin so ein kleines Gespräch, da ging es darum, meine Frau war gestürzt, es hätte schlimmer kommen können. Jemand erzählte mir, wie er beim Sturz von der Leiter erfährt, wie er fast von Engeln gehalten ist, dass da keine schwere Verletzung entsteht. Sowas fällt uns leicht. Das ist angenehm. Ein Engel Gottes, der bewahrend, behütend da ist. Das tut uns unserer Seele gut, das streichelt so ein bisschen. Habt ihr schon mal drüber nachgedacht, warum es Engel Gottes gibt in dieser Welt? Weil es Dunkelheit gibt, weil es Finsternis gibt, weil es Mächte gibt, die unser Leben zerstören wollen. Schickt Gott seine Heere in diese Welt, die Engel. Wir haben oft ein sehr verzerrtes Bild von der Welt. Wir sagen, uns geht's gut, wir leben hier in einem Abschnitt der Welt, in dem es uns unwahrscheinlich und unverschämt gut geht. Selbst wenn wir, aber wenn Bettina auch mit dem Kopf schüttelt, macht nichts. Es ist so, jeder hat eine persönliche Wahrnehmung, und die will ich nicht in Frage stellen. Es geht uns unverschämt gut in vielen, 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 vielen äußeren Dingen. Es gibt Tausende von Millionen von Menschen, die haben nicht ein Quäntchen von dem, was wir haben. Nicht ein Quäntchen. Und trotzdem ist das auch tatsächlich eine schwierige Sicht. Es gibt nämlich, diese Welt ist nämlich im Dunkeln. Die Macht der Finsternis ist da. Wir haben das vorhin so gesungen. Das sind so Lieder, die uns nicht so gefallen. Da kriegt man so ein bisschen Bauchkrummeln. Und da denkt man, oh, was muss ich jetzt alles mir vorstellen? Müssen wir erstmal gar nicht. Aber das ist eine Wahrheit, mit der uns Gott in seinem Wort auch begegnen möchte, uns die Augen vielleicht öffnen möchte und uns vorbereiten möchte, dass wir sagen können, okay, es geht noch um was anderes, als dass ich hier durch diese Welt gehe und immer schön behütet bin oder sowas Ähnliches und nie irgendwie eine Schwierigkeit erlebe oder eine Anfechtung. Manche haben auch so ein Problem mit diesem Kampfthema. Ja, Jesus hat doch Ostern gesiegt, der ist doch auferstanden. Und er kommt dann sogar zu seinen Jüngern, Johannes 20, dreimal in diesem Kapitel, der Auferstandene erscheint seinen Jüngern Ostern und dann 8 Tage danach nochmal mit dem Thomas und dreimal kommt diese Aussage, Friede sei mit euch. Warum sollen wir denn dann vom Kampf reden? Oder kämpfen? Ich finde es ganz toll, auch in Johannes 14, 27, lest das mal bitte nach, da weist Jesus schon auf diese Friedensverheißung hin, die von ihm herkommt, die er selber schafft und gibt. Johannes 14, 27. Und da sagt er, meinen Frieden gebe ich euch. Und dann sagt er, nicht gebe ich euch Frieden, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchtet euch nicht. Ihr werdet mit meinem Frieden erleben, dass da Dinge sind, die euch erschrecken lassen. Ihr werdet mit meinem Frieden erleben, dass es Dinge gibt, wo ihr merkt, boah, den bin ich nicht gewachsen. Ey, das macht mir Angst. Und Jesus sagt, braucht ihr nicht. Mein Friede ist da. Der Friede, den Jesus gibt, der schließt einen geistlichen Kampf nicht aus, sondern ein. Und wir fragen uns mal halt, worum geht es in diesem Kampf? Gegen wen oder was haben wir denn zu kämpfen, wenn Jesus schon gesiegt hat? Und natürlich sind meine Gedanken nur so kleine Bruchteile. Und ich lese uns jetzt mal aus der Basisbibel, da habe ich mich jetzt so innerlich für entschieden, aus dem Epheserbrief Kapitel 6, die Verse 10 bis 13. In Luther ist das ja die geistliche Waffenrüstung überschrieben. Und ich lese mal nur so erste Verse. Also 10 bis 13, da kommt natürlich dann noch 14 bis 17 dazu. Ein letztes Wort. Werdet stark durch eure Verbundenheit mit dem Herrn, durch seine Kraft. Legt die Waffen an, die Gott euch gibt. Dann könnt ihr dem Teufel und seiner Hinterlist widerstehen. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut. Er richtet sich gegen die Mächte und Gewalten, die Weltenherrscher, die Teil dieser Dunkelheit sind. Ja, er richtet sich gegen die bösen Geister im Himmel. Deshalb sollt ihr zu den Waffen greifen, die Gott euch gibt. Damit könnt ihr Widerstand leisten am Tag des Unheils. Luther sagt, am bösen Tag. Und wenn ihr alles richtig zum Einsatz bringt, könnt ihr den Angriff standhalten. Das ist jetzt erstmal sozusagen die Eröffnung. Und dann beschreibt Paulus anhand einer römischen Ausrüstung eines Legionärs. Paulus war damals übrigens scheinbar in Ketten gefangen und möglicherweise, als er diesen Brief schreibt, an einen Legionär, der genau diese Ausrüstung irgendwie vielleicht hatte, dabei hatte oder zum Teil dabei hatte oder darüber geredet hat oder wie auch immer. Und außerdem im Römischen Reich wusste jeder, wie die aussehen. Das war ständig präsent. Ich fange mal an. Ich habe jetzt einfach so immer so Überschriften. Der Friede, von den Jesus schenkt, ist eine unbezwingbare Wirklichkeit, aber er ist absolut umkämpft. Das ist so mein erster Gedanke. Das, was Jesus gemacht hat, Jesus hat einen Sieg vollbracht am Kreuz, in der Auferstehung. Gegenüber alle dunklen Mächte ist er der Sieger geblieben. Das Zeichen ist letztendlich, dass er aus dem Tod aufersteht. Dass ihn nichts halten kann von dem, was uns furchtbar Angst macht, vielleicht. Das ist schon mal, da kann man nichts mehr dran rütteln. Da muss man gar nichts mehr in Frage stellen. Und das ist eine ganz wichtige Voraussetzung. Und trotzdem gibt es einen Kampf. Dieser erste Satz, der hier steht, ein letztes Wort, werdet stark durch eure Verbundenheit mit dem Herrn, lasst euch stärken durch seine Kraft. Das ist mit ganz großer Nachdruck gesprochen und das soll sehr motivieren, das soll zur Anwendung bewegen. Und es atmet ein ganzes Stück einen Triumph. Da geht es nicht so drum, Angst zu machen. Luther sagt, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Wenn man so redet, kann man natürlich auch schon irgendwie schon gleich so denken, ha, ja, bin ich das oder kann ich das oder schaffe ich das? Also wir werden aufgefordert, dort etwas anzunehmen und darin zu stehen, was uns geschenkt und gegeben ist. Dieses Wort, dieses ein letztes Wort, Paulus hier, oder schließlich, sagt Luther, ist auch schon mal wichtig zu hören. Da kam etwas vorher und das ist ganz, ganz wichtig. Wenn man den Epheserbrief liest, da merkt man, da ist eine Kraft drin, da ist eine Zuversicht, wer Jesus ist. Da ist eine Stärke drin, was Jesus gemacht hat. Da ist eine Stärke, wie Jesus in unserer Gegenwart und in der Gemeinde gegenwärtig sein will und durch die Gemeinde wirken will. Wie er in diese Gemeinde Kraft und Gaben und seinen Geist schenkt. Wie er in dieser Gemeinde, in der Welt wirkt und gegenwärtig ist. Das wird da ein ganzes Stück deutlich, wie Jesus neues Leben schenkt. Wir haben davon gesungen und gehört in diesem Wort, was angezeigt war. Neues Leben. Und die Gemeinde, diese Gemeinde, die ist in die Welt gestellt und damit auch in eine Auseinandersetzung. Und das ist die gleiche Auseinandersetzung, das muss uns nochmal deutlich werden, in die Jesus gestellt war, als er in der Welt war. Jesus war in eine Auseinandersetzung gestellt. Der ist nicht in die Welt reinmarschiert und hat gesagt, so, jetzt komme ich, zack, 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 und ich mache das alles, sondern er wurde angeschossen, versucht, immer wieder. Seine Jünger haben ihn manchmal so, sag ich mal, Probleme gemacht, dass er manchmal innerlich hätte mutlos werden können und sagen, was habe ich hier für Leute? Aber er hat nicht aufgegeben. Die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die schlaue Elite, die Führer in seinem Volk, die haben ihn fallen gestellt, die haben ihn angegriffen, die haben ihn verleumdet, die haben Dinge verdreht. Dann gab es ganz andere Angriffe. Ganz am Anfang kennen wir die Versuchung Jesu in der Wüste, der Teufel selber. Kommt mit ganz tollen, klugen, geistlichen Gedanken und Worten und will Jesus nur zu Fall bringen. Andere Menschen haben versucht, Jesus so für sich zu vereinnahmen. Und das sind genau dieselben Versuchungen, in denen Gemeinde steht. Es gibt Leute, die wollen uns vereinnahmen, die wollen uns so auf ihre Seite, in ihre Sachen instrumentalisieren und reinziehen, die sie für ganz, ganz wichtig halten. Und wenn du nicht dabei bist, dann können wir dir nicht richtig glauben. Und schon ist man so, was machen wir? Also wir stehen genauso in dieser Welt. Diese Welt ist versucht. Die Welt ist im Dunkel, sagt die Bibel. Also wir täuschen uns ganz oft über die Welt. Von daher verstehe ich auch, wenn jemand manchmal sagt, uns geht es ganz, ganz gut und jemand sagt, nein, es ist nicht so. Ja, es gibt manchmal so einen Blick hinter Kulissen, wo man sagen kann, das ist nicht gut. Aber hier geht es nicht um Angstmache, sondern es geht darum, von dem Sieg her zu denken und zu sagen, seid stark in dem Herrn, in dem Herrn. Und in der Macht seiner Stärke, so würde Luther es sagen, oder werdet stark durch eure Verbundenheit mit dem Herrn, lasst euch stärken durch seine Kraft. Und Paulus hat hier in dem Epheserbrief schon öfters von dieser Kraft geredet. Er sagt nämlich, dass diese Auferstehungskraft, dass Jesus den Tod besiegt, die gleiche Kraft ist, die in der Gemeinde gegenwärtig sein soll. Die gleiche Kraft. Also wir können nicht sagen, wir haben keine Kraft. Es gibt keine Kraft, wir sind schwach. Sondern wir können nur sagen, o Herr, lass deine Kraft in uns mächtig sein. Wir möchten für dich und dein Wirken offen sein. Jesus ist stärker. Jesus ist der Sieger. Der Glaube an Jesus ist die größte Macht in der Welt. Und darüber brauchen wir keine Angst zu haben, auch nicht vor der Realität des Bösen, den Teufel. Verborgene Mächte und Realitäten, von denen die Bibel an manchen Stellen schreibt. Ich las in einem Kommentar, das fand ich ganz interessant, ein Theologe, englischer Theologe, also der ist durchaus anerkannt, das ist nicht irgendwie so ein Winkeladvokat, der irgendwie so ganz besondere, abgefahrene theologische Meinungen vertritt. N.T. Wright heißt der. Englischer Theologe schreibt in einem Kommentar, Aus irgendwelchen Gründen stoße ich fast immer auf Schwierigkeiten, wenn ich über einen Abschnitt wie diesen schreibe, in dem es um geistliche Kampfführung geht. Manchmal gibt es bei uns zu Hause eine plötzliche Krise, die mich ablenkt, und er schreibt andere Dinge, die passieren. Ich behaupte nicht, dass diese Umstände als solche meine Arbeit zu etwas Besonderem machen, aber mir ist über die Jahre aufgefallen, dass das Thema des geistlichen Kampfes selbst ein geistlicher Kampf ist. Es hat den Anschein, als hätte es gewisse unsichtbare Mächte lieber, wir würden gar nicht darüber reden oder das Thema einfach unter den Tisch kehren. Und das ist wirklich so. Das merke ich auch. Wenn es um Klarheit geht, in der Aussage, dass wir nicht in so einer schönen, allgemeinen, netten Welt und der liebe Gott, der muss uns noch ein bisschen helfen, weil es gibt Krankheit und es gibt Schwierigkeiten und Probleme und da sollte er uns vielleicht immer beistehen und sollte uns sicher da durchgehen. Leute, das ist ein Stück weit Larifari. Wir leben in einer Welt, in der die Macht der Finsternis zunimmt. Das ist die Realität. Und wir werden es vielleicht sogar noch erleben, wie sich das auswirkt. Und da brauchen wir Gottes Beistand und Kraft und seinen Geist und seine Freude und seine Stärke, die brauchen wir. Wir sind darauf angewiesen, elementar, selber nicht, auch nicht in Reihen gezogen zu werden, wo wir nur noch, sage ich mal, ist auch eine Gefahr, in allen und jedem den Teufel zu sehen. Paulus macht das nicht. Paulus dämonisiert keine Menschen. An keiner Stelle dämonisiert er irgendwelche Menschen. Und sagt der römische Kaiser, da ist eigentlich der Teufel. Hören wir nicht. Ehre, dem Ehre gebührt, auch dem Kaiser. Der hat keine Probleme damit. Aber es gibt eine Realität des Bösen. Und das ist wichtig. Und da müssen wir merken, mit unserer Macht ist nichts getan. So hat das Luther schon gesagt. Mit unserer Intelligenz, dass wir nette Leute sind, nette, humanistisch irgendwie gebildete Menschen, die denken, wenn wir nett sind und wenn wir lieb sind, können andere ja auch nur nett sein und lieb sein. Oder dass wir sagen, wir haben tolle Konzepte, Ideen, wir haben tolle Methoden, wir haben Sachen, mit denen wir Interesse erwecken und die doch andere auch anziehen und die irgendwie tolles Programm sind. Und dann müssen doch Menschen darauf reagieren und müssen dann sagen, ja toll, und dann, wenn es dann so ist, dann will ich dann auch irgendwie christlich sein. Das kann man vergessen. Hier geht es nicht darum, nicht missverstehen. Wir sagen nicht, Menschen, die ein humanistisches Ideal haben und die sich für Gutes einsetzen, sind böse Menschen oder sind schlechte Menschen. Das sage ich nicht. Da kommt auch Gutes bei raus. Sie sind mir lieber als andere, die Hass verbreiten. Wir sagen auch nicht, dass tolle psychologische oder sonstige Konzepte in sich an sich schon falsch, verkehrt oder zweifelhaft sind. Das müssen wir gar nicht sagen. Wir sagen nur, es gibt in dieser Welt mehr, als wir sehen und verstehen. Und unser Verstand und unsere Weisheit und unsere menschlichen Konzepte erreichen das nicht, was Gott nur durch seine Kraft, die er löst aus der Sünde, aus der Lüge, aus der Verlorenheit, die das alleine erreicht. Das erreichen wir nicht durch Nettigkeit. Können wir vergessen. Unsere Intelligenz oder Klugheit oder auch Sensibilität ist nicht in der Lage, richtig zu entscheiden, zu reagieren. Sie hat keine heilsame Kraft für die Welt. Wir brauchen dringend, was Jesus uns alleine gibt und was wir alleine, indem dass wir an Jesus hängen und an ihn klammern, finden und haben werden. Alleine darin. Also, versteht ihr, wir sind aufgeklärte Leute, wir sind vom Humanismus geprägt, keine Frage. Wir müssen jetzt nicht alles in Frage stellen und in die Tonne treten, aber wir müssen uns auf Jesus verlassen. Das ist das Erste und das Einzige, was zählt. Ich sage es jetzt mal so, wenn es darum geht, dass Menschen aus Täuschung eines selbstmächtigen und selbstgerechten Lebens in Gottes Reich finden, wenn es darum geht, dass wir nicht in Sünde oder Bosheit verstrickt werden, Das ist manchmal so hauchdünn, dass man es nicht sieht, diese Stricke. Und dass wir darin festhängen, dann müssen wir mit geistlichen Waffen ausgestattet werden und wissen, wie wir sie einsetzen. Ganz einfach. Wenn wir das nicht wissen, verstricken wir uns selbst in die Bosheit. Verstricken wir uns selbst in Gebundenheiten und haben keine Macht, das Reich Gottes in dieser Welt, den Frieden, den Jesus geschaffen hat, zu Menschen zu bringen und für sie fruchtbar werden zu lassen. Paulus sagt das hier: Wir brauchen es, in dem Herrn zu sein. Verbunden mit dem Herrn ist mir fast zu schwach bei der Basisbibel. In dem Herrn, mit Jesus so verbunden sein, dass er mein Leben wirklich umgibt, dass er mein Denken umgeben kann. Ganz bei Jesus sein, das muss uns bestimmen und das wird uns stärken. Und darum geht es im Grunde in der Waffenrüstung Gottes. Die besteht nämlich, wenn man die sich genau anschaut, aus lauter Eigenschaften, die Jesus selber ausmachen, die Jesus selber gebracht hat und getragen hat. Und wer sich so von Jesus prägen lässt, der ist in einer Zeit, wo die, wir achten nochmal drauf, der Teufel ist hinterlistig. Der kommt mit ganz tollen Dingen, sieht ganz toll aus, wie in der Wüste bei Jesus. Du hast Hunger? Ja, dann nimm doch die Steine. Was quälst du dich denn? Bist du denn? Also, du bist doch Gottes Sohn, nimm doch die Steine. Mach doch Brot draus, das kannst du doch. Wozu hast denn du Hunger? Das ist sehr, sehr human, sehr lieb, sehr fürsorglich. Sehr, ach, ich kenne dich und ich sehe deine Not. Und Jesus antwortet mit dem Wort Gottes: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Ich werde nicht satt durch das, dass es mir gut geht. Durch das, dass ich in einer Welt lebe voller Sicherheit, durch das, dass ich in einem Staat lebe, wo alles ganz, ganz christlich ist, wie ich es mir vielleicht am liebsten wünsche, macht mein Leben nicht satt. Das bildet es nicht ab, was Jesus will. Also ich finde das wichtig. Das ist auch schon ein Stück geistlicher Kampf, der da sichtbar wird. Paulus verteufelt die Dinge nicht, aber er sagt, er verteufelt Menschen nicht, wir müssen das auch nicht tun. Aber er sagt ganz klar, dass im Hintergrund oft der Teufel die Finger im Spiel hat und die Menschen Wege gehen, die sie toll finden, super toll, die aber elementar gegen Gottes Willen und Gottes Ziel sind. Elementar dagegen. Die Menschen finden sie total toll und da werden noch Leute satt, sage ich jetzt mal. Aber sie kriegen nicht mehr das Brot Gottes. Sie nehmen nicht mehr wahr, dass ihr Hunger bei Jesus gestillt wird. Sie können es nicht mehr. Das ist die Gefahr. Und uns geht es darum, warum Waffenrüstung? Dass wir so stehen können, dass wir bestehen können. Das Feld behalten, sagt Luther. Ja. Und das fällt uns nicht in den Schoß. Wir werden aufgefordert, stark zu werden und eine Auseinandersetzung anzunehmen. Die müssen wir nicht irgendwie machen. Das ist nicht hier drin, steht ja nicht drin, sondern die wird uns begegnen. Da brauchen wir nichts machen. Wer mit Jesus leben will, wer Jesus treu sein will, wer Jesus folgen will, wird in eine Auseinandersetzung reinkommen. Jetzt kommen wir nochmal zum Schluss. Der Böse ist schon besiegt, aber er kann uns noch böse Tage bereiten. Oder Tage des Unheils war hier genannt. Auch seine Tage sind aber gezählt. Das finde ich auch ganz wichtig. Also Jesus hat davon geredet, die Apostel haben davon geredet und haben der Gemeinde klargemacht, dass die Welt auf ein Ziel zugeht und dass dieses Ziel damit zusammenhängt, dass das Böse in dieser Welt und der Böse gerichtet werden und dass er besiegt wird. Und der weiß, dass seine Zeit abläuft. Und wir wissen, dass Jesus wiederkommt und die Tage, sage ich mal, in dem Sinn sich neigen. Der Böse weiß, dass die Welt aus seinem Griff erlöst werden wird, wenn Jesus kommt. Und er wird alles anwenden, um Menschen von sich, von Jesus wegzuziehen und irgendwie einzunehmen. Und heute geschieht das, ich sage es mal so, ich hatte mal einen Inspektor, als ich in meiner Jugend im EC war, der war in Thailand Missionar gewesen. Und der ist dorthin gegangen zu den Bergstammleuten und hat ihnen das Evangelium gebracht. Und dann hat er Dinge erlebt, die sind übersinnlich gewesen. Da saß der da drumherum am Lagerfeuer und da war dann auch der Zauberpriester da. Und da hatten die riesengroße Steine um dieses Feuer gelegt. Und auf einmal fingen diese Steine an und wurden wie so ätherisch und schwebten weg. Ja, da kannst du doch Angst und Bange werden, oder? Das ist ja übersinnlich. In der evangelisch-lutherischen Mission haben viele die Leute gesagt, die in die Mission gehen nach Südafrika oder Afrika, die haben gesagt, wenn ihr nur aufgeklärt, mit eurem aufgeklärten Denken zu den Menschen geht und denen helfen wollt, braucht ihr nicht. Ihr könnt denen nicht helfen. Die erkennen eine Dimension und Realität der unsichtbaren Welt. Die kennen das. Die wissen, wie Mächte aus der unsichtbaren Welt in diese Welt hinein wirken und handeln. Da haben die Erfahrungen mit. Die Erfahrung ist immer die, Menschen erstarren in Angst und kommen in Abhängigkeit. Oder sie fallen in den Einflussbereich dieser Mächte und man möchte selber mit diesen Mächten sozusagen Kraft gewinnen. Heute ist es in der aufgeklärten Welt anders. Der Teufel ist hinterlistig, der ist nicht dumm. Der weiß, aufgeklärten Menschen, was will ich denen Angst machen? Ich gebe denen Denksysteme, die sind so toll, dass sie sagen, hä, wo soll ich denn jetzt an Jesus glauben? Hey, das lässt sich doch alles ganz anders noch verstehen, erklären und bewerkstelligen. Es gibt doch so viel anderes, was hat das denn jetzt noch mit der Bibel zu tun? Der Teufel macht uns heute an vielen Stellen nicht unbedingt Angst, auch das gibt es natürlich in dieser Welt, sondern er möchte, dass wir glauben, wozu brauche ich denn Jesus? Und das ist eine ganz tiefe Versuchung, bis in mein alltägliches Leben hinein. Ich denke, ich kann vielleicht mit Geschick und mit schönen Worten und schönen Geschichten irgendwas erreichen. Ich kann es nicht. Wenn Jesus und sein Wort, wenn er nicht zu uns spricht, ist alles kraftlos. Wir brauchen das. Er muss uns in seine Wahrheit führen. Wir denken nochmal zurück. Der Teufel hat wenig Zeit, seine Zeit läuft weg. Er massiert seinen Angriff an die Gemeinde. Wer wird angegriffen? Die Gemeinde Jesu. Die, die Jesus vertrauen, die werden angegriffen. Die anderen, sage ich mal, braucht er sich nicht so drum kümmern. Die sind schon, sage ich mal, eingenebelt in ihrem Denken. Die verstehen das nicht. Christen sollten aber für Jesus in dieser Welt stehen können. Und er arbeitet heute genauso, wie das allgemein läuft, mit Desinformation. Kriegsführung ist heute zunehmend Desinformation. Ich erzähle irgendwas. Man kann auch ganz billig sagen, Lüge. Es wird gelogen, wie die Balken sich biegen, damit sich die Balken biegen. An vielen Stellen. Das ist so das Geschäft des Teufels. Und er erzählt uns irgendwas, wo wir Vertrauen drauf setzen, aber was dieses Vertrauen nicht halten kann und wird. Wir müssen Jesus vertrauen. Darum sollen wir wachsam sein und bereit sein, uns ausrüsten zu lassen, von ihm beschenken zu lassen. Und wir werden dann natürlich da noch reinsteigen in diese Waffenrüstung. Da ist ja von dem Gürtel, also Ausrüstung des Legionärs, der Gürtel der Wahrheit. Paulus nimmt das dann immer allegorisch. Er nimmt das Bild dieses Gegenstandes und sagt, das ist wie die Wahrheit. Das ist jetzt nur ein Bild. So, Gürtel der Wahrheit. Da ist vom Brustpanzer der Gerechtigkeit, der so das Zentrum des Lebens schützt. Die Rede da ist von den Schuhen, die mobil, die unterwegs sein lassen. Wir legen sie oft lieber hoch, die Füße, und haben die Schuhe ausgezogen, weil das angenehmer ist. Und dann ist von dem Schild des Glaubens die Rede. Da ist an diesen großen Schild der römischen Legionäre gedacht. Den Helm des Heils, das Schwert des Wortes Gottes. Wir werden darauf eingehen und wir können nur darum beten und beten, dass Gott uns da in diesem Wort einfach auch beschenkt und einfach auch eine Sicht gibt, die uns ermutigt, darum würde es gehen, die uns ermutigt, dass wir klarer und entschiedener in dieser Welt stehen und bereit sind, wenn die Tage schwierig werden. Böse Tage, Tage des Unheils, hatten wir gehört. Wir sind schwache Menschen, aber wir können mit dieser Ausrüstung bestehen. Das ist das, was uns dieses Wort sagen will. Und vielleicht haben wir heute so ein bisschen eine Ahnung von diesen bösen Tagen, von den Tagen des Unheils. Und das hat natürlich ganz vielschichtig ist das, nicht? Auf der einen Seite sage ich jetzt mal so, wir erleben eine Zeit, in der vielleicht der Egoismus zunimmt und der Zusammenhalt mehr und mehr bröckelt, es kaum möglich ist, Menschen miteinander zu verbinden, weil jeder so seins hat und jeder so in seine Richtung drängt und das auch ganz wichtig ist. Und wir merken darin auch schon böse Tage oder Tage des Unheils. Natürlich sind es auch gerade die äußeren Dinge, die Naturkatastrophen, die Kriege, die wirtschaftliche Instabilität, die allgemeine Bedrohungslage, Klimafragen, all das gehört da hinein. Das sind alles schon so kleine Hinweise auf diese Tage, in denen wir aber doch die Botschaft von Jesus tragen sollen, in denen wir Hoffnung dieser Welt geben sollen. Indem wir eine Botschaft bringen und nicht uns vom Teufel Angst machen lassen. Was hast du da schon zu erzählen? Wer will denn das heute noch hören? Das ist sein Thema heute, Angst. Hey, wenn du von Jesus redest, die Leute lachen doch nur. Hör auf. Da ist dann wieder der Angstmacher. Und seine Macht ist da. Ups, steht sie da. Und was mache ich? Habe ich eine Waffe? Kann ich bestehen? Darum wird es gehen. Wir haben etwas entgegenzusetzen, das wollen wir uns dann anschauen. Ich ende mal ganz schnell, weil ich merke, die Zeit ist ja auch um. Zu einem Mitarbeiter hat Paulus mal gesagt, Timotheus ist mein Konfirmationsspruch, deshalb hat es mir schon immer ein bisschen was zu sagen gehabt. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Vorher hat er übrigens zum Timotheus gesagt, sei ein Streiter Christi, sei ein Soldat Christi. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Also wir haben einen guten Kampf zu kämpfen. Das ist gut. Das ist gut für diese Welt und es ist gut für uns. Das ist ein Kampf, der wirklich einen Segen bringt, an dem wir nämlich erleben werden, Jesus ist der Herr. Jesus ist stärker. Jesus hat Macht. Jesus überwindet Menschen. Nicht wir, weil wir tolle Leute sind. Jesus tut es. Und ich glaube, das wäre schön, wenn wir das erleben würden und wenn wir vielleicht auch gestärkt würden in diesen Anfechtungen, in die wir selber kommen. Oft mutlos zu sein, oft ärgerlich zu sein, oft innerlich in Groll, in sonstigen inneren Dingen gefangen zu sein. Wenn wir dort etwas von Gott an die Hand haben, wo wir drin gestärkt werden, dem zu widerstehen, um in dieser Welt Evangelium weitergeben zu können, die frohe Botschaft. Das wünsche ich uns jedenfalls. Dafür dürft ihr noch beten. Ich kann jetzt nicht sagen, Leute, ich werde euch das jetzt alles noch toll präsentieren. Ich hoffe, dass Gott uns beschenkt. Amen. Lieber Herr Jesus Christus, wir wollen dich ehren und dich preisen und dich verherrlichen, dass du der bist, der dem Tode die Macht genommen hat und auch dem Teufel. Und der das Leben, ein unvergängliches Wesen, das ist deine Kraft und deine Herrlichkeit, ans Licht gebracht hat, damit wir darin leben, damit das unser Leben prägt, unser Denken, unser Fühlen, unser Wollen. Und du siehst uns. Und du siehst uns, wo wir oft so schwach aussehen, weil wir diese Waffenrüstung nicht so gerne tragen. Vielleicht, weil es schwer ist oder ungewohnt. Hilf uns, dass wir darauf Lust bekommen, Herr, wirklich uns von dir her ausstatten zu lassen, ausrüsten zu lassen, Sprich du durch deinen Geist und dein Wort der Wahrheit auch in den kommenden Predigten. Wir können nur darum bitten, dass du uns selbst beschenkst und dass du uns fähig machst, dass wir fröhlich und nicht mit Angst, dass wir aber auch in Stärke und in Zuversicht und nicht mit falscher Schüchternheit und falscher Ängstlichkeit in dieser Welt stehen. Segne dein Wort an uns und sei du mit uns durch deinen Geist. Darum bitten wir und loben deinen Namen. Amen.